Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie euphorisch vor einer wirklichen Prachtkulisse, vor einem Gemälde aus der Wirklichkeit mit dem vielleicht schönsten Schloss der Burgenwelt hier am Genfersee, malerisch gelegen und allen Schweizer Schülern natürlich bekannt. Wir haben es bei uns zu Hause gehabt als Bastelbogen und uns die Zähne ausgebissen bzw. die Finger verrenkt beim Zusammenkleben all dieser Türmchen und Bäuerchen und Dächern. Das großartige, ich darf das verraten, das großartige Schloss Chillon hier bei den Meilensteinen der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli, ein Postkarten-Sujet. Und bevor ich mich gänzlich in meinen Ausschweifungen verliere und vor Freude nicht mehr zurückhalten kann, übergebe ich an Professor Mörgeli, den Historiker. Ja, das Schloss Chillon, führe uns ins Thema ein, lieber Christoph.
Grüezi miteinander. Ich verstehe deine Euphorie vollkommen. Sie war vielleicht beim Bastelbogen nicht so groß. Das war ja einer der schwierigsten und man hat ihn kaum zu Ende gebracht. Schon gar nicht ohne elterliche Hilfe. Denn das Schloss Chillon ist natürlich komplex, kompliziert mit all diesen Türmchen, dem Bergfried, den drei Innenhöfen. Und es steht auf einer Insel. Schloss Chillon steht auf einem Fels, der die größte von 7 Inseln des Genfersees darstellt. Wir befinden uns nicht unweit vom Einfluss der Rhone. Die Gemeinde Villeneuve ist in der Nähe und ungefähr 5 Kilometer von hier entfernt ist die Stadt Montreux.
Warum ist dieses Schloss Chillon hier eigentlich gebaut worden? Etwas wirklich Großartiges, wie aus einem Märchenbuch. Was ist da der Grund?
Dieses Schloss Chillon steht wie die meisten Burgen und Schlösser an einer interessanten Route, wo es eben auch Zoll einzuziehen gibt. Diese Route führt von Frankreich nach Italien über die Walliser Pässe und auch innerhalb der Schweiz vom Waadtland ins Wallis. Und so hat denn vor etwa 1000 Jahren der erste Besitzer, der Bischof von Sitten im Wallis, diese Burganlage zu bauen begonnen mit verschiedensten Mäuerlichkeiten, die man auch nachvollziehen kann, ungefähr. Und es wurde dann im Laufe der Zeit immer mehr. Das Schloss kam dann vom Bischof von Sitten an die Grafen von Savoyen Mitte des 12. Jahrhunderts, die es wiederum in höfischem Sinne ausgebaut haben. Einerseits haben sie selber hier residiert, es war aber auch ständig ein Kastellan hier, der ebenfalls seine Gebäulichkeiten und seine Zimmer beanspruchte.
Also die strategische Bedeutung des Schloss Chillons war es sozusagen, diese Durchgangsstraße ins Rhonetal zu überwachen und hier dann auch mit zum Teil Truppen präsent zu sein. Also nicht einfach ein Zierdebau, sozusagen ein Repräsentationsschloss, sondern auch eine wirkliche Festung. Habe ich das richtig erfasst?
Das war schon eine Festung und sie befand sich an einem Engnis, denn wir haben ja auf der anderen Seite der Durchgangsstraße Felsmassive, die da sich hoch auftürmen. Also es war strategisch ein wichtiger Punkt und sollte es bleiben bis zum Zweiten Weltkrieg.
Die Savoyer, die hier gewirkt haben, also eine französische Dynastie, vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen. Was war der Einfluss hier? Welche Rolle haben sie gespielt in der schweizerischen Geschichte, in der Prägung der Romandie?
Die Grafen von Savoyen und die späteren Herzöge von Savoyen waren hier präsent in der Romandie. Sie waren wichtig und sind dann aber vertrieben worden, nachdem sie wirklich Druck gemacht haben, vor allem auch dann nach der Reformation auf die Stadt Genf. Genf war dann in einer etwas unangenehmen Insellage nach der Reformation. Und das gab dann auch den Bernern den Anstoß, hier die Savoyer zu vertreiben aus der Watt. Das geschah in einem einzigartigen Frühlingsfeldzug des Jahres 1536 war das, unter Hans Franz Nägeli, dem Hauptmann, die da die Watt erobert haben. Relativ blutlos, relativ friedlich, darf man anfügen.
Also die mussten da nicht die Savoyarden aus diesem Schloss herausputzen und herausfegen. Das war kein Häuserkampf sozusagen, ein frühneuzeitlicher.
Da wird nicht von Häuserkämpfen geschrieben und darüber gesprochen. Das war doch einigermaßen dann eine friedliche Übergabe, weil die Berner einfach zu stark einfuhren und da eine Verteidigung nicht mehr möglich war durch die Savoyer.
Was haben die Berner gemacht, als sie dieses wunderbare Schloss eingenommen hatten?
Die Berner haben dieses wunderbare Schloss natürlich in ihrem Wert erkannt als eigene Machtposition und haben es dann auch benutzt als Landvogtei, vor allem auch in anderer Beziehung, vielfach auch als Waffenkammer, als Materialsammlung, zum Teil als Korngebäude. Bis ins beginnende 18. Jahrhundert war das eigentlich eine Landvogtei von Bern in der Watt.
Im 19. Jahrhundert hat sich ja dann der Charakter etwas geändert. Es gibt auch literarische Zeugnisse, ganz berühmt natürlich Lord Byron, Mary Shelley, die Erfinder des Frankenstein-Romans, und Lord Byron, ein Exponent der britischen Romantik. Sie haben dann sozusagen den ewigen, den unvergänglichen Zauber dieses Schlosses und dieser Gegend hier erkannt und eben auch inspiriert zu dieser Geschichte um das menschengemachte Monster, das sich dann gegen seinen Schöpfer richtet, den Viktor von Frankenstein.
In der Tat, im beginnenden 19. Jahrhundert wurde das dann zu einer Attraktion. Es kommt die Romantik, etwas weniger romantisch vielleicht, die wattländische Regierung, die 1803 selbstständig wird und einen eigenen Kanton bekommt und dann auch das Schloss übernimmt. Vielfach verschiedentlich nutzt, sinnvoll und weniger sinnvoll. Aber als dann eben der aufkommende Tourismus am Genfersee, auch im Zusammenhang mit den Dampfschiffen und den zunehmend aus England und anderswoher kommenden Touristen, den Wert dieses Schlosses, das ja wirklich eines der weltweit spektakulärsten ist, das muss man sagen, den Wert dieses Wasserschlosses auf diesem Felsen erkannten, da war auch den Behörden klar, dass man hier etwas unternehmen soll, auch wenn noch ins ganze 19. Jahrhundert sich die Diskussionen noch ausstrahlen sollten, was man wirklich damit machen soll.
Sie haben sie ja zum Teil wieder etwas restauriert in ursprünglicher Form. Wie ist das Innenleben? Ist das heute ein Museum? Gibt es da sozusagen originalgetreu rekonstruierte Gemächer oder Waffenkammern wie auf der Kyburg unweit von Zürich?
Es wurde liebevoll restauriert ab etwa 1900. Da haben sich verschiedene Restauratoren, Archäologen sehr verdient gemacht um dieses Haus. Man hat Zimmer wieder hergestellt, man hat Wandmalereien teilweise freigelegt, man hat den Festsaal wieder entdeckt, auch andere Gemächer. Es, das darf man auch nicht vergessen, war lange Zeit ein Gefängnis, also es waren hier wirklich Verliese bis weit ins 19. Jahrhundert. Auch die Watt hat das noch als Kanton, als Gefängnis lange gebraucht, bis dann die Insassen irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts übergeführt wurden nach Lausanne in eine neue Anstalt. Aber es wurde zum Museum, es ist heute ganz ausgezeichnet betreut und beschriftet und erklärt. Also ein Durchgang durch dieses Museum lohnt sich sehr. Es sind auch etwa 400.000 Menschen, die jährlich dieses Haus besuchen. Und es wird immer auf dem neuesten Stand gehalten, was die didaktisch-methodische Erklärung, aber eben auch was den Restaurierungszustand dieses Hauses, dieses Schlosses betrifft.
auffällig und instruktiv ist, dass dieses Schloss tatsächlich an einem Engnis, wie du gesagt hast, gelegen ist, an einer strategischen Durchgangsposition. Und gleich gegenüber auf der anderen Seite der Straße und der Bahnlinie findet sich Ausläufer der Schweizerischen Alpenfestung, die noch heute als Musée de Fort erhalten werden. Wir sehen sogar noch Artillerie-Kanonenrohre aus den Felsschießscharten ragen. Großartig hier, dieses Zusammentreffen von spätmittelalterlicher Festung und neuzeitlicher, moderner Alpenfestung.
Dieses Zusammentreffen von Mittelalter und Neuzeit fand schon statt, als die Straße ausgebaut wurde hier und vor allem dann, als die Simplonbahn installiert wurde, 1860. Und da hat man allen Ernstes diskutiert, ob man die Steine dieses Schlosses zum Bahnbau benutzen soll. Und im Zweiten Weltkrieg wird dann das Engnis strategisch wichtig. Und auch da, man muss sich das vorstellen, haben die Militärs sich überlegt, ein Artilleriefort in diesem Schloss zu gestalten und zu installieren. Als dann General Guisan im September 1940 zu Besuch kam, hat man diesen Plan zum Glück aufgegeben. Also es ist nie zum Artilleriefort geworden. Aber im Felsen wurden dann tatsächlich Kanonen installiert. Das war eine Festung, eine sehr, sehr gute betreute und ausgestattete Festung. Auch das ist heute ein Museum. Auch das kann man heute sehen als Teil der Schweizer Geschichte, als wichtiger Teil der damaligen Redwestellung.
Gab es eigentlich Versuche von reichen Unternehmen oder Personen, dieses Schloss Chillon zu kaufen?
Es war interessanterweise nie in Privatbesitz in dem Sinne. Es ging vom Staat Bern dann an den Kanton Watt über andere Schlösser. Wir wissen, dass im 19. Jahrhundert wurden veräußert, weil sie zu viel Aufwand bedeuteten. Hier eben hat man während dem ganzen 19. Jahrhundert nicht besonders viel gemacht. Die Anstrengungen beginnen dann eigentlich erst im ausgehenden 19. und im 20. Jahrhundert, wo dann die Kantonsarchäologie, vor allem der Watt, sich wirklich einsetzt für dieses einzigartige Kulturdenkmal.
Und heute ist es im Grunde eine Touristenattraktion, ein steinerner Zeuge von festungsarchitektonischer Herrlichkeit.
In der Tat, auch wenn nicht ganz alles im Originalzustand ist, da wurde dann schon auch ergänzt und es war nicht über das ganze Mittelalter genau in dieser Form feststellbar. Es ist doch ein einzigartiges Zeugnis der verschiedenen Herrschaften, nämlich der Bischöfe von Sitten, dann der Savoyer, dann der Berner und heute der Wattländer. Das bernische Wappen prangt übrigens noch immer leider nicht mehr gut sichtbar. Die Wattländer würden vielleicht nicht von leider sprechen, aber es ist nicht mehr sehr gut sichtbar. Aber es war einstmals gegen den See sehr prominent zu sehen. Hier herrscht Bern.
Unglaublich interessant ist ja das auf engstem Raum faszinierende Sehenswürdigkeiten zusammenkommen. Das Schloss Chillon, dann die Alpenfestung mit den Kanonenrohren. Dann geht es da gleich ins Rhonetal. Wir sehen die Schneeberge. Da wird dann auch Verbier nicht mehr weit entfernt sein. Auf der anderen Seeseite die wunderbaren französischen Alpen mit entsprechenden Orten. Avoria ist vermutlich auch nicht weit von hier, wo das Filmfestival ist. Montreux mit dem Jazzfestival. Ich schwenke mal gleich hier. Da sind wir bei Montreux, Genfersee, schauen Sie sich mal das an. Das ist eine Meereslandschaft gewissermaßen. Hier blenden wir etwas auf die französische Seite rüber. Da sehen Sie einmal diese weitläufigen, fantastischen Landschaften. Hier auch noch einmal Frankreich. Also da muss man sagen, jetzt über die Meilensteine hinaus, das sind auch Meilensteine des Schweizer Tourismus. Und ich glaube, man darf sagen, wir haben viele Zuschauer im Ausland, dass es sich zwingend lohnt, einmal hierher zu kommen. Das sind derart zauberhafte Gegenden mit ihrem ganz eigenen Charme. Und man merkt übrigens auch den angelsächsischen Einfluss. Montreux sehr, sehr beliebt bei den Engländern und alle Freunde der Romantik, auch die Burgenträumer aus Deutschland, die da vielleicht etwas auf Entzug sind gelegentlich, die müssten im Grunde hierher kommen.
Das ist so, es ist eine Begegnung auch von Nord und Süd. Das ist einzigartig, wenn wir an die Rebberge denken, an die Boulevards von Montreux mit den Palmen, ein südliches Flair und dann eben die trotzigen und trutzigen schneebedeckten Alpen wieder, die da aus Frankreich und auch aus dem Wallis herüberprangen an diese Stelle. Gleichzeitig ist es ein Begegnungsort von Deutsch und Welsch, also der Romandie und von Bern. Das zeigt sich hier bei diesem Schloss Chillon, wenn auch die Leichtigkeit dieses Schlosses doch etwas Südliches hat bis heute. Auch das ist wirklich eindrücklich. Es ist der französische Einfluss, der savoyische Einfluss eben noch immer sehr gut zu spüren. Gerade auch bei den Wandmalereien mit höfischen Szenen.
Und waren Lord Byron und Mary Shelley nun die Frankenstein-Erfinder, waren die tatsächlich im Schloss Chillon drin oder haben sie das einfach von außen bestaunt, vielleicht in einer nebligen, von Wellen durchtosten Nacht?
Wenn ich recht orientiert bin, haben sie sich das zeigen lassen. Früher haben sich eben die Gefängniswärter, die hier gewirkt haben, gleichzeitig noch nebenbei als Touristenführer betätigt und da noch ein bisschen was eingenommen. Und ich glaube, auch diese Gelegenheit haben sich die beiden nicht entgehen lassen.
Also auch die Kulturinteressierten, meine Damen und Herren unter Ihnen, kommen da auf die Rechnung. Man kann sich einlesen, man kann sich in weitere literarische Welten hinein lesen und auch denken und träumen und das Schloss Chillon noch einmal im Zentrum. Christoph, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ihnen danken wir für die Aufmerksamkeit. Ein wirklicher Leckerbissen heute, dieses Schloss Chillon. Und wie gesagt, als Kinder haben wir uns hier die Finger verrenkt mit den Bastelbögen und ich glaube sogar einmal halbwegs mit Leim, Flecken und Windschief fertiggestellt zu haben, aber vielleicht ist das auch rückwirkende Mythenbildung. Alles Gute, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.